Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. In Berlin gibt es ja bekanntlich ein sogenanntes Ampelsystem im Kampf gegen das Coronavirus. Dieses System besteht aus drei Ampeln und nun ist erstmals eine davon auf Rot gesprungen, und zwar die für den Reproduktionswert. Dieser liegt nach den jüngsten Zahlen bei 1,37, also höher als 1, und das wiederum bedeutet, das Virus breitet sich wieder stärker aus. Wie ist das zu interpretieren? Thema im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Gesprochen wurde aber auch über Thüringen, wo man ja schon bald großzügig lockern will. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel berichtet.
Während Berlin besorgt auf seine Corona-Ampel schaut, macht sich Thüringen locker. Ministerpräsident Bodo Ramelow will ab 6. Juni die dort geltenden Corona-Maßnahmen beenden. Unverantwortlich, sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Thomas Isenberg.
Also wenn ich jetzt hier höre, dass einzelne Bundesländer in Rambo-Manier, sage ich mal, jetzt hier versuchen, überhaupt keine Landesregelung mehr zu haben und Herr Ramelow dort entsprechend von dem bundesweiten Kurs abschwenkt, dann habe ich damit massive Bauchschmerzen.
Auch Gesundheitssenatorin Dileka Leitsche macht deutlich, sie beobachtet das, was in Thüringen passiert, skeptisch. Denn längst warnen die Experten vor einer zweiten Corona-Welle, so Kaleitsche, weswegen es in Berlin keine Lockerungen ohne Maskenpflicht, Abstandsregeln oder Kontaktbeschränkungen geben würde.
Wir wissen, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Mehr Sicherheit ist besser als zu wenig Sicherheit.
Und wie fragil die gerade ist, zeigt der aktuelle Blick auf die drei Corona-Ampeln des Senats. Erstmals ist eine davon rot, nachdem das Robert-Koch-Institut zum dritten Mal in Folge einen Reproduktionswert von deutlich mehr als 1, genauer 1,37, für Berlin gemeldet hat. Heißt, eine infizierte Person steckt 1,37 weitere Personen an. Das erklärte Ziel der Eindämmungsmaßnahmen aber ist, so Kaleitsche, den Wert auf 1 oder niedriger zu drücken.
Wenn wir so deutlich über 1,2 kommen und wenn sich das stabilisiert, müssen wir, denke ich, uns auch schon Sorgen machen. Das werden wir in den nächsten Tagen miteinander beobachten.
Wobei der Reproduktionswert ein statistisch anfälliger ist, sagt auch das Robert-Koch-Institut. Schon eine kleine Häufung von Infektionen kann reichen, um den Wert in die Höhe zu treiben. Zudem ist die Datenbasis für die Berechnung älter. Deswegen schaut die Berliner Corona-Ampel auch auf die Entwicklung bei den Neuinfektionen und die Lage auf den Intensivstationen. Diese beiden Ampeln sind grün, keine Probleme also. Die Neuinfektionen sind rückläufig, so Kaleitsche, und von den für Corona-Patienten reservierten Intensivbetten sind aktuell nur 4,6% belegt. Weswegen der Gesundheitsexperte der Linken, Wolfgang Albers, zumindest Verständnis hat für die in der Bevölkerung schwindende Akzeptanz der Corona-Maßnahmen.
Da reicht es eben nicht, auf die Gefährlichkeit eines Virus hinzuweisen, wenn wir bei 3,7 Millionen Menschen in dieser Stadt 6.641 Fälle haben, von denen eben, jetzt kann man sagen Gott sei Dank und warum auch immer, nur 1.190 stationär behandelt werden mussten.
Stimmt, entgegnet Gesundheitssenatorin Kaleitsche. Wären viel mehr Menschen in Berlin an Covid-19 verstorben, wäre die Diskussion jetzt vermutlich eine andere.
Der Bericht von Sebastian Schöbel. Die Causa Kalbitz beschäftigt weiterhin die AfD, denn alle Mitglieder der Partei haben Ende der vergangenen Woche gleich zweimal Post bekommen von der Parteispitze. Zum einen Parteichef Jörg Meuthen hat in einer Mail Kalbitz' Rauswurf begründet, wegen dessen verschwiegener Vergangenheit bei der heimattreuen deutschen Jugend. Und Meuthens Co-Chef Tino Chrupalla wiederum erklärte ebenfalls allen Mitgliedern per Mail, warum dieser Kalbitz' Rauswurf aus seiner Sicht ein Fehler war. Und nicht nur in der Bundespartei rumort es, nein, auch in Brandenburg werden Risse sichtbar, wie unsere landespolitische Reporterin in Potsdam Amelie Ernst berichtet.
Noch vor einer Woche schien die Sache klar. Andreas Kalbitz bleibt Mitglied der AfD-Fraktion und lässt den Vorsitz auf eigenen Wunsch erstmal ruhen.
Die AfD-Fraktion Brandenburg steht stabil, ist arbeitsbereit, ist arbeitsfähig. Jetzt gilt es wieder, unseren Wählerauftrag umzusetzen. Es geht ja nicht um Einzelpersonen.
18 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und eine Enthaltung hatte es zuvor bei der geheimen Abstimmung gegeben. Für Andreas Kalbitz ein klares Votum.
Ich freue mich über den harmonischen Verlauf der Sitzung. Die Frage des Vorsitzes habe ich ausgelassen bis zu dem Zeitpunkt, wo eine rechtliche Klärung erfolgt ist.
Doch so harmonisch scheint die Fraktionssitzung dann doch nicht verlaufen zu sein. Steffen Kubicki, Kalbitz' Stellvertreter an der Fraktionsspitze, wagt sich nun gegenüber dem RBB aus der Deckung Und er sagt, Kalbitz habe sein Amt keineswegs freiwillig ruhen lassen wollen.
Wir in der Partei haben unseren obersten Leitspruch, Mut zur Wahrheit. Und die Aussage, die dann getroffen wurde auf Wunsch von ihm, kann ich so einfach nicht stehen lassen. Also wir haben ja 1,5 Stunden diskutiert. Das war schon eine heiße Diskussion. Also jetzt sozusagen, es war sein Wunsch, dass es nicht um den Fraktionsvorsitz geht, stimmt so nicht.
Aber genau so wurde es nach der Sitzung der Presse verkauft.
Die Frage des Fraktionsvorsitzes haben wir auch vor allem auf Wunsch von Herrn Kalbitz erstmal ausgeklammert,
sagte nach der Sitzung Dennis Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Außerdem betonte Holoch, wie einmütig die Fraktion gegen Kalbitz Rauswurf und den entsprechenden Beschluss des Bundesvorstands ist.
Wir als Fraktion im Übrigen als politischen schweren Fehler einschätzen und wir deshalb natürlich auch uns der Forderung des Landesverbandes anschließen, dass wir einen außerordentlichen Parteitag auf Bundesebene benötigen, um die Abwahl des Bundesvorstandes zu fordern.
Doch auch hier scheint die Meinung der Fraktion nicht so eindeutig zu sein, wie behauptet. Keineswegs seien alle AfD-Abgeordneten für einen Sonderparteitag, um Meuthen und Co. abzuwählen, sagt Fraktionsvize Steffen Kubicki.
Wollen wir jetzt so verfahren, dass jedes Mal, wenn der Bundesvorstand irgendwo eine Entscheidung trifft, die einigen Leuten nicht passt, okay, wir wollen einen neuen Bundesvorstand, dann kommen wir nur in die Chaos-Truppe rein.
Deutlich wird, Kalbitz und seine Anhänger wollen ein ganz bestimmtes Bild nach außen transportieren. Eines, das zeigt, wie geschlossen die Brandenburger AfD und auch die ostdeutschen Landesverbände hinter seinem Kurs stehen. Doch damit müsse Schluss sein, meint Fraktionsvize Steffen Kubicki, genau wie mit den rechtsextremen Äußerungen von Kalbitz und Höcke.
Jetzt will ich auch mal selber mal was sagen, auch wenn ich dafür sicherlich hier scholten werde. Und die sagen, hast du denn eine komplette Meise, aber mir geht denn so was auf den Zünder, ich muss mich für unsere Lausitz hier einsetzen und mich nicht mit so einem Scheiß da ständig beschäftigen. Und mir geht's auch mittlerweile richtig auf den Zünder.
Noch ist offen, ob Steffen Kubicki eine einzelne kritische Stimme bleibt oder ob das einheitliche Bild nach außen, das Andreas Kalbitz anstrebt, angesichts der Vorwürfe gegen ihn doch langsam bröckelt.
In Brandenburg gelten mit Beginn dieser Woche ja gelockerte Corona-Regeln. Hotels dürfen öffnen, Kitas beginnen den eingeschränkten Regelbetrieb und Mädchen und Jungs ab der ersten Klasse dürfen auch wieder in die Schulen. Um die Sicherheitsabstände einzuhalten, besuchen sie ihre Schulen im Wechsel, an 2 bis 3 Tagen in der Woche. Wie sich das an der Grund- und Oberschule in Kalau gestaltet, wo gleich auch noch die Mathe-Abschlussprüfungen der 10. geschrieben wurden, RBB-Reporterin Josephine Jahn war dort.
Christiane Zeiger wirkt entspannt. Die Leiterin der Grund- und Oberschule gibt aber zu, dass die Organisation der abgeänderten Lehrpläne nicht ganz einfach war.
Das vorzubereiten und abzustimmen auch mit den Kollegen, weil es soll ja feste Lerngruppen geben, höchstens nach Raumgröße 14 Schüler bei uns, weil größere Räume haben wir nicht, und mit einem festen Lehrer. Also es war schon irre.
Während die Zehntklässler seit mehreren Wochen in Lerngruppen auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet werden, kommen nun auch die unteren Jahrgänge wieder dazu. Hier im täglichen Wechsel die 1. und 2. Klasse sowie die 3. und 4. und so weiter. Für den Abschlussjahrgang scheint die Arbeit in Lerngruppen gut funktioniert zu haben. Kim Welke kommt jedenfalls zuversichtlich aus ihrer Matheprüfung.
Ich finde, sie war nicht so schwer, weil unser Mathelehrer hat nochmal die Vorprüfung, wo auch unsere Probleme waren und Stärken und Schwächen, sind wir alle nochmal Matheunterricht durchgegangen.
In den kommenden Wochen werden die Lerngruppen vorrangig in den Hauptfächern unterrichtet. Von den 42 Lehrern sind 6 ausschließlich im Homeoffice, da sie altersbedingt oder durch chronische Krankheiten zur Risikogruppe gehören. Sie bereiten die Aufgaben vor, die ihre Kollegen dann mit den Schülern gemeinsam bearbeiten oder die Schüler an ihren Homeschooling-Tagen zu Hause erledigen. Ob die Lockerungen zum richtigen Zeitpunkt kommen, sei schwierig zu sagen, meint Schulleiterin Christiane Zeiger. Für ihre Schüler aber ein Vorteil.
Wir haben in den letzten Wochen hier in OSL sehr, sehr wenige Neuerkrankungen, sodass das, so wie wir das jetzt handhaben, entsprechend dem Hygieneplan mit gutem Gewissen machen können. Ich denke, für die Schüler wird es Zeit. Die nutzen auch wieder ihr Zusammensein. Ich denke, das war höchste Zeit, dass wir sie nochmal in die Schule kriegen.
Ab der kommenden Woche, wenn die Zehntklässler mit ihren Prüfungen durch sind, kommen auch im Wechsel die 7., 8. und 9. Klassen wieder in die Gebäude der Kalauer Grund- und Oberschule.
Das war der Bericht von Josephine Jahn. Das Wetter war ja an diesem Montag nicht unbedingt dazu angetan, ins Freibad gehen zu wollen, aber in Berlin besteht zumindest wieder die Möglichkeit, genau das zu tun. Einige Freibäder haben ihre Tore geöffnet, Corona-bedingt verspätet und mit vielen strengen Hygieneauflagen. Inforadio-Reporterin Jenny Barke hat sich den ersten Freibadtag mit Corona-Regeln im Sommerbad Olympiastadion angeschaut und erklärt Ihnen, worauf Sie denn beim Besuch achten sollten.
Schwere, dunkle Regenwolken, ein scharfer Wind, 16 Grad Höchsttemperatur. Das Wetter konnte die Berlinerinnen und Berliner nicht davon abhalten, ins Freibad zu gehen. Viel zu lange haben sie sich gesehnt, endlich wieder zu schwimmen, und nehmen dafür einiges in Kauf.
Kühl. Aber sonst super gut und ich freue mich.
Naja, natürlich toll. Es ist ein bisschen seltsam, als würde es sein, am Olympiastadion schwimmen zu gehen, aber dann mache ich das einfach.
Herrlich. Sonst bin ich vor dem Corona 3-mal die Woche schwimmen gegangen. Und wenn sie jetzt fast 3 Monate nicht, ist das blöder. Ein bisschen wärmer könnte das Wasser sein. Ein bisschen, ein kleines bisschen.
Die Berliner Bäderbetriebe können vielleicht nicht das Wetter planen, hatten aber auch sonst genug zu tun, um alle Corona-Auflagen zu erfüllen. Die Freibäder haben im Vorfeld Hygienekonzepte erarbeitet. Im Fall des Sommerbads Olympiastadion, wie des Sommerbads Wilmersdorf, des Strandbads Wannsee und des Freibads in Spandau Süd haben die Gesundheitsämter diese Konzepte genehmigt. Wer baden will, muss online Tickets vorbestellen. Zeitfenster gibt es je morgens, mittags und abends von je 4 Stunden. Dazwischen werden die Bäder zur Desinfektion 1 Stunde geschlossen. Hinzu kommt, Innenduschen und Umkleiden bleiben zu und das Liegen am Beckenrand ist verboten. Nur 18 Leute dürfen pro 50 Meter Bahn ins Becken. Überholen ist beim Schwimmen ebenfalls nicht gestattet. Die Gäste akzeptieren die Regeln weitestgehend. Nur Online-Buchen kommt vor allem bei den Älteren nicht so gut an.
Ich finde, diese Online-Bestellung ist natürlich schon schwierig. So spontan mal schwimmen gehen ist dann halt erstmal nicht mehr drin. Ne?
Wenn ich hier Eintritt bezahlen könnte, für mich persönlich wäre das besser.
Und auch Kinder dürfte das aktuelle Freibadkonzept abschrecken. Rutschen, Planschbecken und Spielplätze bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Eine Herausforderung für das bei Familien sehr beliebte Prinzenbad in Kreuzberg. Das soll, wenn ihr Hygienekonzept abgesegnet wird, ebenfalls in den kommenden Tagen wieder öffnen dürfen.
Also wie gehört, frei baden, da geht wieder was in Berlin und werden sich hier einen freuen, dass wieder was geht. Protestieren andere, weil sie sich benachteiligt sehen, denn Bars und Kneipen bleiben ja weiter zu. Hier in Kneipenwirt?
Ich sag mal, wenn wir nichts machen, dann bleiben wir zu und dann gehen wir pleite und musste alle meine Leute kündigen. Ich möchte gerne, dass alle Kneipen genauso behandelt werden wie alle anderen.
Gut 30 seiner Stammgäste sind gekommen. Sie sind wie Klaus der Meinung, dass man auch in Kneipen die Hygienestandards durchaus einhalten könne. Und sie fürchten um ihre Lieblingspinte. Denn, so wird Klaus, wenn nicht bis zum 1. Juli die Wiedereröffnung erlaubt werde, dann sei er pleite und mache den Laden zu. Nach 16 Jahren.
Proteste von Kneipenwirten und Gästen, beobachtet von Hendrik Schröder. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze gibt's auch zum Nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.